grüße euch zurück beim Ride Hard and Dream On Podcast. Heute mit Dan Lorang. Wir sprechen über verschiedene Themen von wie trainiert man richtig, wie sollte man den Ötztaler am besten angehen, wie soll man sich mental darauf vorbereiten und wie kann er einen Jahresaufbau für den Ötztaler ausschauen oder für jeden anderen Radmarathon. Ich hoffe, ihr habt Spaß.
Was soll ich denn jetzt als erstes trainieren? Muss ich schon relativ früh eher daran arbeiten, dass ein Sportler ökonomisiert wird, also dass er im Prinzip die Sauerstoffaufnahme, die er jetzt hat, dass er die auch optimal nutzt? Oder muss ich erstmal versuchen, dass seine Sauerstoffaufnahme hochgeht, also erstmal den Motor aufbohren und den dann effektiv gestalten?
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon. Episode Nummer 2 von unserem Ride Hard and Dream On Podcast, dem Podcast des Ötztaler Radmarathon. Heute haben wir einen sehr, sehr interessanten Mann gegenüber von mir. Er ist der Cheftrainer von Bora-Hans Grohe. Herzlich willkommen, Dan Lorang.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dabei zu sein hier.
Servus. Wie geht's denn, Dan?
Ja, gut soweit. Die Saison läuft ja gerade schon. Wir sind mittendrin. Sehr viele spannende Sachen, die passieren. Natürlich große Rennen vor der Tür. Der Giro kommt schon bald. Die Klassiker sind gerade voll am Laufen. Und von dem her, es gibt immer viel zu tun, aber macht ja auch Spaß und sind auch, glaube ich, ganz gut gestartet in die Saison. Mhm.
Dann du bist ja nicht nur, also dein Hauptjob ist das Headcoach-Amt bei Bora-Hans Grohe, aber du, wie du es nennst, in deiner Freizeit betreust du auch noch Triathleten. Und für die Leute, die sich vielleicht ein bisschen im Triathlon auskennen, da sind so Namen wie Jan Frodeno, Anne Haug, Lucy Charles Barkley, also das sind, würde ich mal sagen, richtig große Namen im Triathlonsport. Also du hast dir einen großen Namen in dieser Szene aufgebaut und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern da war wahrscheinlich eine große Reise dazwischen. Führ uns mal bitte ganz kurz durch, was denn die wichtigsten Steps in deiner Karriere waren.
Ja, wie du sagst, wir sind ja im Ausdauersport. Auch als Trainer brauchst du eine gewisse Ausdauer, nicht nur sportlich, auch in dem, was du beruflich dann machen willst. Und ich habe vor über 20 Jahren die Anne kennengelernt, also die Anne Haug. Das war zu Beginn von meinem Sportstudium. Und sie hat damals einen Trainer gesucht und hat so angefangen, ein bisschen Triathlon zu machen. Und ich habe gemerkt, ich habe so eine Passion dafür. Also ich habe selber auch Sport gemacht, Fußball gespielt, dann Radrennen gefahren, Krafttraining gemacht. Und habe gemerkt, diese Theorie hinter dem Sport, die Physiologie, das interessiert mich. Aber nicht nur das, sondern auch das weiterzugeben. Also jemand anders praktisch dabei zu helfen, besser, schneller zu werden. Und mit Anne hat das dann so zum ersten Mal richtig angefangen, so systematisch, dass man sagt, wir machen jetzt einen Trainingsplan und das, was wir im Studium da lernen, mal versuchen umzusetzen. Und genau, das war eigentlich der Beginn. Und je besser Anne wurde, umso mehr kam man natürlich in diese Szene rein. Man hat angefangen, die Trainerscheine zu machen im Triathlon. Deshalb ja auch Triathlon. Also Anne hat Triathlon gemacht. Das ist vielleicht für die Erklärung. Triathlon hat mich deshalb gereizt, weil es die Kombination ist von mehreren Sportarten. Und damals war es so, dass ich war Radrennfahrer und die Triathleten sind mit mir zum Radfahren gegangen. Und dann haben sie gesagt, naja, in der Früh waren sie halt schon mal laufen. Und abends gehen sie noch zu den Schwimmern ins Training. Und das war für mich ja, wie machen denn die das? Weil ich war nach 5 Stunden Radfahren, war ich am Ende. Und da dachte ich mir, entweder sind das andere Menschen oder die kombinieren das anders. Und diese Faszination, das miteinander zu kombinieren, das war eigentlich für mich sehr spannend. Und deshalb Triathlon. Und wie gesagt, dann ist Anne immer besser geworden, bis hin zu Europacup, Weltcups. Es gab dann die ersten Kontakte mit der Nationalmannschaft etc. Und das spricht sich natürlich dann so ein bisschen rum und dann trainierst du immer wieder um den oder den. Ich habe aber sehr viele, sage ich mal, Hobbysportler auch betreut in der Zeit, weil du musst es ja auch irgendwo erstmal lernen. Und ich glaube, es ist schon was anderes, ob du jetzt sagst, du trainierst jetzt einen Profi, dessen Lebensinhalt oder ja, der sich damit seinen Lebensinhalt verdient. Und da hast du nochmal eine ganz andere Verantwortung, wie wenn du jetzt bei einem Hobbysportler bist, wo es auch eine Verantwortung ist, aber da geht es ja vielmehr darum, dass der vielleicht sich nicht übernimmt, dass er irgendwie gesund zu seinem Ziel kommt. Und ob der jetzt 5. oder 10. oder 100. wird, ist manchmal egal. Und beim Profi ist das halt nicht der Fall. Und deshalb wollte ich da viel Erfahrung sammeln und habe da unterschiedliche Athleten betreut, Radfahrer, die Radmarathons gefahren sind, Radrennen gefahren sind, unter anderem eben auch Ötztaler gefahren sind, Läufer, Triathleten. Und aber im Triathlon ging dann die Karriere, sage ich mal, so weiter, dass man sagt, okay, ich hatte Kontakt mit dem Verband, wurde dann Landestrainer in Baden-Württemberg, dann U23-Bundestrainer und dann Elite-Bundestrainer. Auf dem Weg habe ich dann auch Jan Frodeno kennengelernt und das war dann neben Anne so der erste Weltklasse-Athlet, den ich da betreuen durfte. Also der bekannter dann war, der war dann schon Olympiasieger und wir haben 2012 dann angefangen. Und dann ist es so, ging das halt so langsam weiter über die Jahre, dass man dann den einen oder anderen betreut hat, die Erfolge da sind. Und Erfolg zieht ja dann bekanntlich auch an, das zieht dann andere Sportler an. Und ist ja auch interessant, hier, wie bin ich hier zum Radteam gekommen? Also das war ja dann 2016, da wurde das Team Bora Argon 18 wurde halt dann zum World Tour Team, zu Team Bora Hans Grohe. Und als World Tour Team brauchst du halt Trainer. Also da musst du wirklich Trainer einstellen oder halt die müssen für dich oder deine Sportler dürfen nur noch bei Trainern trainieren, die wirklich auch mit dem Team zu tun haben. Und da hat der Ralf Denk, der Teammanager, damals eben Trainer gesucht und ein damaliger Trainer Helmut Dollinger, mit dem Ralf schon Kontakt hatte, den habe ich gekannt und dann sind wir ins Gespräch gekommen und da habe ich mit Ralf gesprochen und den einzigen Triathleten, den Ralf kannte, war halt Jan Frodeno. Aber der war halt Gott sei Dank halt einer der Weltbesten und dann hat sich, glaube ich, Ralf gedacht, na gut, wenn er den betreut, dann kann er vielleicht auch Radsportler betreuen. Und so ist das Ganze dann zusammengekommen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich nach wie vor die Möglichkeit habe, weil ich bin ja Vollzeit bei Bora, aber trotzdem habe ich die Chance oder die Freiheit, auch hier noch ein paar Triathleten in meiner Freizeit zu betreuen. Weil es gibt mir halt sehr viel Energie und ich muss auch sagen, ab und zu profitiert auch das Team davon, im Sinne von, du kriegst halt viele Kontakte, also viele kontaktieren mich, auch natürlich wegen diesen Verbindungen, weil ich halt mit diesen einzelnen Athleten zusammenarbeite. Und die kann man ja auch mal für Bora Hans Grohe nutzen. Wissen, wenn du in mehreren Sportarten unterwegs bist, kannst du ja auch einen Wissenstransfer machen. Und ich glaube, so ist das irgendwo eine Win-Win-Situation. Und ja, so ist das Ganze entstanden.
Sehr interessant auf alle Fälle. Das ist ja ein unglaublich breit gefächertes Thema, dieses Thema Trainingslehre. Da. Ich finde es unfassbar interessant. Aber ich habe das Gefühl, man kann da nie aufhören zu lernen. Es ist einfach so riesig, das Thema. Und da ist natürlich super, mit so jemandem wie dir zu sprechen, der da ja brutale Expertise hat. Bevor wir mehr zum Technischen kommen, mit Werte etc., möchte ich noch ein bisschen auf deine Persona eingehen. Weil ich bin gestern am Abend, wo ich mich noch auf den Podcast vorbereitet habe, bin ich auf dein Instagram-Profil gekommen und da hast du in der Biografie stehen, be yourself, own the story, reap the rewards. Also auf Deutsch, sei du selbst, nimm die Geschichte in die Hand und ernte die Lorbeeren quasi. Ist das deine Lebenseinstellung? Warum steht das da?
Ja, genau. Also ich finde, es ist immer, oder für mich ist es schon wichtig, irgendwo so einen Nordstern zu haben, dass man sagt, okay, wie willst du eigentlich dein Leben leben? Was willst du? Das heißt erreichen, eher welches Gefühl willst du halt haben? Wie willst du in der Früh aufstehen und wie soll sich das anfühlen? Und da ist es für mich wichtig, dass man halt, was ich auch immer gerne sage, wenn ich mal Vorträge halte, dass man Fan von seiner eigenen Story bleibt. Also das heißt nicht, dass man jetzt selbst verliebt sein muss, aber du solltest schon das lieben, was du da tust. Und du schreibst ja deine Geschichte erstmal selber. Natürlich bist du auch abhängig teilweise von äußeren Faktoren. Aber ich glaube, je mehr du Autor deiner eigenen Geschichte bleiben kannst, umso besser ist es natürlich. Und das gebe ich halt auch den Sportlern oder auch dem normalen Menschen einfach mit und versuche ich auch selber zu machen. Also in dem Moment, wo ich merke, ich werde zu sehr fremdgesteuert, also ich kann nicht mehr meine Geschichte selber schreiben, werde ich unzufrieden und überlege mir auch, muss ich hier irgendwie den Weg wechseln oder muss ich hier irgendwas beenden, was Neues anfangen? Das Leben ist, sage ich mal, kurz genug. Und es geht jetzt nicht darum, dass immer alles Spaß machen muss und keine Ahnung, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da muss man ja ehrlich sein, das ist nicht das Leben. Aber ich glaube, grundsätzlich in der Früh aufzustehen und einfach zu sagen, hey, cool, neuer Tag, mal schauen, was heute kommt. Und Teil oder wie gesagt, Autor der Geschichte zu bleiben, ich glaube, das ist sehr wichtig im Leben.
Cool, ja, ich stimme dir hundertprozentig zu.
Beschäftigst du dich denn eigentlich viel mit Trainingslehre, weil du gemeint hast, es gibt so vieles? Ja. Weil das ist ja die Sache, momentan gibt es auch einfach Zugriff. Also es gibt so einfach Zugriff auf Trainingslehre oder auf alle Themen dieser Welt über Google etc. Und ich glaube, da ist es manchmal gar nicht so einfach, wenn man dann anfängt, selber zu recherchieren, zu gucken, was ist denn da, was passt denn jetzt für mich und was ist eher Humbug. Und
genau. Ich
würde mich mal interessieren, wie es dir damit geht.
Ja, ich interessiere mich sehr dafür. Ich finde es unfassbar interessant. Also da kann man sich, ich kann mich da tagelang einlesen. Mein Problem ist es, was passt für mich? Es gibt so viel, man liest so viel von, keine Ahnung, Zone 2 Training, Sweet Spot, so viele verschiedene Sachen. Und ich als Hobby-Radsportler, ich weiß einfach nicht, was für mich passt. Und deswegen finde ich es einfach so interessant, mit jemandem zu sprechen wie dir, der mir da vielleicht Ratschläge geben kann, in welche Richtung man als Hobby-Radsportler gehen soll. Weil ja, auf Google und so weiter sieht man dann immer, wie trainieren die Profis, kann aber ich das für einen Profi anwenden, ich habe vielleicht viel weniger Zeit, ich habe nicht die Werte von einem Profi, das ist richtig schwer, aber ein total interessantes Thema, ja.
Ja, ich glaube, es ist halt, es gibt kein richtig oder kein falsch, oft, es gibt eher, was braucht das jetzt für den speziellen Moment, für den speziellen Menschen, um jetzt auch den besten Effekt zu haben, weil du hast es angesprochen, es gibt Trainingsprinzipien, trainiere ich jetzt viel in Zone 2, mache ich jetzt polarisiertes Training, Schwellentraining und was es alles gibt. Und alle diese Methoden haben ja irgendwo auch eine Berechtigung. Also weil sie in irgendeiner Art und Weise funktionieren. Funktionieren heißt ja, ich mache das und werde besser. Aber die Frage ist nur, für wen und wie lange soll ich das machen? Und du hast es gesagt, was gilt das nur für die Profis? Im Prinzip sind wir alle Menschen. Nur du bist natürlich auf einem anderen Level, trittst nicht dieselben Werte, hast nicht dieselbe Ausdauer etc., aber trotzdem bist du ein Mensch und dein Körper funktioniert ähnlich, nur auf einem anderen Level wie der von einem Leistungssportler. Natürlich muss man sagen, der Leistungssportler ist natürlich hoch trainiert. Das heißt, gewisse Prozesse, sage ich mal, Regeneration, Anpassung etc. etc. gehen teilweise natürlich schneller. Und man geht mehr ans Limit, als man das jetzt beim Hobbysportler machen würde und auch machen sollte. Weil da kommt die zweite Komponente, Erholung, hängt ja auch damit zusammen, was machst du neben deinem Sport. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber viele arbeiten ja dann 40, 50 Stunden die Woche und haben noch ein sportliches Projekt, was toll ist, das sportliche Projekt, aber es ist alles irgendwo Load, was auf den Körper erstmal wirkt und du musst nachher die richtige Balance finden, damit es halt nicht zum Overload kommt und dann kommt es eben zu Krankheiten, zu Verletzungen, zu, dass man die ganze Zeit müde ist etc. etc. Und diese Balance zu finden, das ist gar nicht so einfach und du hast vielleicht gemeint, wie kann man das jetzt für sich finden? Ich gebe mir mal gerne das Beispiel, viele Menschen, auch die so Radmarathons fahren gehen, geben sehr viel Geld für ein Fahrrad aus, was absolut okay ist. Kann man jetzt diskutieren, ob das gut ist, die Entwicklung von den Preisen. Also ich bin da relativ eher auch skeptisch, aber ich glaube, was einem hilft, ist, wenn man in Sachen Training oder Ernährung, wenn man da zumindest so eine Beratung mal über zumindest einen kurzen Zeitraum hat, also zumindest mal mit jemandem zusammensitzt. Das könnte zum Beispiel sein, man geht irgendwo ins Sportinstitut, man hat eine Diagnostik, man hat die Möglichkeit, ein Auswertungsgespräch zu machen und man lernt was über seinen Körper. Und kriegt dann so erste Anhaltspunkte. Und mit diesen Anhaltspunkten und dann vielleicht noch ein paar Tipps kann man schon sehr weit kommen. Man muss nur, ich sage immer für jeden, erstmal so den Rahmen definieren. Wo sollte sich das denn bewegen? Solltest du jetzt 15 Stunden die Woche trainieren oder 5 Stunden oder 20? Oder weil alles ist möglich, vor allem beim Fahrradfahren. Fahrradfahren verleitet dazu, eigentlich sehr viel zu trainieren, weil es ist nicht wie beim Laufen. Beim Laufen, wenn du zu viel läufst, dann kriegst du sehr schnell Überlastungen, Knieschmerzen, Achillessehne etc. Beim Radfahren kann man relativ viel machen. Und daher würde ich das immer empfehlen, dass man sagt, wenn man solche Projekte angehen will, dass man dann sagt, okay, ich brauche jetzt nicht einen Trainer die ganze Zeit. Ich glaube, das ist super, wenn man das hat. Also perfekt. Aber eher, dass man sagt, man lässt sich mal beraten und sagt, okay, einfach mal so eine Ist-Analyse machen. Wo stehe ich denn? Was habe ich denn für einen Körpertyp? Was könnte bei mir funktionieren? Und dann lässt man vielleicht zum nächsten Zeitpunkt nochmal eine Kontrolle machen. Das, was wir uns jetzt da überlegt haben, hat das auch funktioniert. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann nimmst du schon sehr viel Wissen mit und dann kannst du auch viel mehr mit dem anfangen, was du halt liest über gewisse Zonen. Denn wenn du weißt, was für ein metabolischer Typ bist, also wie dein Stoffwechsel zusammengesetzt ist, dann kannst du auch für dich entscheiden, will ich jetzt mehr Zone 2 Typ, soll ich mehr polarisiert trainieren, mehr Schwelle, dann kannst du dir das einfacher herleiten. Aber du brauchst erstmal diese Background-Informationen und nicht die Theorie, sondern was gilt für dich? Also welcher Typ bist du halt?
Mhm. Du hast am Anfang schon erwähnt, am Ende sind wir alle Menschen. Wie wichtig ist es im Trainerdasein? Weil es wird sicher viele Leute geben, die jetzt zuhören, die haben sich beim Ötztaler angemeldet und die haben jetzt vielleicht einen Trainer. Und dieser Trainer, vielleicht ist der, kommen sie menschlich mit dem nicht ganz klar, keine Ahnung. Wie wichtig ist die menschliche Komponente zwischen in deinem Fall Athlet und dir als Trainer?
Also ich glaube, die ist einer der Hauptfaktoren für den Erfolg. Du brauchst zwischenmenschlich eine gute Beziehung, um in so einer Athleten-Trainer-Beziehung, sage ich mal, langfristig auch erfolgreich arbeiten zu können. Das ist genauso, wenn du jetzt einen Ernährungsberater hast, da brauchst du eigentlich auch eine gute Beziehung. Also mit allen Menschen, wo du täglich zusammenarbeitest, die einen Einfluss auf dein Leben nehmen, die dir vielleicht sogar sagen, was du tun sollst, weil das macht ja ein Trainer, der sagt ja, okay, heute fahren wir 3 Stunden, morgen 4, vielleicht redet man dann noch miteinander, aber der gibt dir was vor. Und wenn du da nicht dahinter stehst, und das ist ja auch, was die Wissenschaft sagt, wenn du nicht an das Training glaubst, was du da tust, ist der Effekt nicht so hoch. Und ich glaube, vor allem dann, wenn es mal nicht läuft, und das wird kommen. Also ich kenne keine Athleten-Trainer-Beziehung, wo es immer nur linear nach oben ging. Es kommen Rückschläge, es kommen Verletzungen, es kommen Wettkampfergebnisse, wo man hinter seinen Erwartungen bleibt. Und wenn du dann da keine gute Beziehung hast, wenn du da nicht Vertrauen hast, dann kommt das da meistens zu Rissen. Also wenn dann jeder anfängt, die Fehler beim anderen zu suchen, dann funktioniert das nicht. Also das Menschliche, auch wenn man sich so einen Trainer aussucht, ist sehr wichtig. Natürlich sollte man auch gucken, dass die fachliche Voraussetzung da ist, aber das ist heutzutage, gibt es sehr viele, die fachlich die Ausbildung schon haben. Aber diese menschliche Komponente ist wichtig. Das ist ja auch bei einem Arzt auch so. Es gibt viele Ärzte, die haben die Arztausbildung gemacht, aber da gibt es dann nochmal große Unterschiede auch. Und das Vertrauen in den Menschen, mit dem du arbeitest, ist da wichtig. Und ich glaube auch, dass es dann einer der Erfolgsgeheimnissen von erfolgreichen Trainern ist, dass die Athleten einfach an das glauben und einfach glauben, ich mache das beste Trainingsprogramm, was für mich möglich ist. Weil wenn du Zweifel hast, wenn du jetzt überlegst, du hast jetzt 4 Stunden auf deinem Trainingsplan stehen, na, sollte ich jetzt 5 oder 3 fahren? Oder wieso fahre ich jetzt nicht 6 Intervalle anstatt 5? Weil es würde eigentlich auch gehen. Und sobald du anfängst, dir diese ganzen Fragen zu stellen, glaube ich, dann hast du eher ein Problem, weil das kostet ja Energie und du musst dich ja auf das verlassen können. Und dieses Vertrauen wächst natürlich mit einer guten menschlichen Beziehung, natürlich auch mit Erfolg. Wenn du einfach merkst, es funktioniert, dann baust du natürlich da auch ein großes Vertrauen auf, aber das Zwischenmenschliche muss passen. Und da würde ich mir auch, wenn ich mir jetzt, egal ob ich Hobbysportler bin oder Profi, Zeit lassen, wenn ich sage, okay, ich gönne mir jetzt mal einen Trainer oder eine Trainerin, würde ich einfach mit ein paar reden, unabhängig jetzt mal vom Finanziellen, mit denen mal reden, mal gucken, was sind das so für Menschen, komme ich mit denen klar, teile ich die ähnliche Ansichten und dann eine Entscheidung auch treffen, weil man hat naturgemäß eben doch viel Kontakt mit dieser Person und da muss es einfach passen.
Es ist schon wild, wie viel Vertrauen man so einem Trainer auch schenken muss. Ich meine, wie viel man dem für seinem Leben anvertraut, auch rein an Zeit, wie du schon gesagt hast, dass man, wenn der Trainer sagt, 5 Stunden am Tag Radl fahren, dann macht man dir 5 Stunden am Tag am Radl. Und das ist unfassbar viel Zeit.
Genau.
Wenn man kein Profiradsportler ist. Wenn ich jetzt am Wochenende 5 Stunden neben meinem 40-Stunden-Job nur 5 Stunden Radl fahre, das ist einfach brutal viel Zeit. Und da muss, glaube ich, das Vertrauen einfach da sein, dass das passt und dass man sich darauf verlassen kann.
Absolut. Und vor allem, man weiß ja auch, es gibt keine 100%-Garantie. Und es gibt ja nicht, wenn es 5 Stunden heißt, vielleicht wären 5 Stunden 05 besser gewesen, um den optimalen Effekt zu haben. Das kann keiner sagen. Und auch deshalb braucht man eine Person, der man vertraut. Und auch als Hobbysportler, das habe ich auch oft mitbekommen bei damals, ich sage jetzt mal Sportler, Kunden, wie man auch immer das nennen mag. Ich meine, die haben dann viel gearbeitet und die langen Ausfahrten passieren dann am Wochenende. Aber dann haben die Leute natürlich auch Familie etc. Und da musst du schon ein paar Mal überlegen, ob du jetzt da wirklich 5 Stunden draufschreibst. Musst du immer gucken, was ist das Ziel von demjenigen? Muss das wirklich sein? Wie finden wir die Balance? Wenn er jetzt Samstag, Sonntag jeweils 5 Stunden fährt, das jede Woche, dann kann man die Uhr danach stellen, wann es vielleicht auch Probleme gibt, eher familiär. Und dann hast du einen ganz anderen Load, der da wirkt. Also dieser negative Stress, auch ganz wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres als negativer Stress. Also das ist das, was wirklich Energie zieht, was auch krank macht. Also Beziehungsprobleme, Existenzängste, Also alles, was irgendwie so wirklich, wo man wirklich merkt, das kostet mit extrem viel Energie, das versucht man natürlich zu vermeiden. Und dann ist es vielleicht besser, er fährt nur 3,5 Stunden und hat dafür aber Zeit noch für die Family und alles ist gut und die supporten das voll. Und das sind Sachen, wenn man das dem Trainer natürlich nicht erzählt oder der Trainerin, dann kann er das nicht wissen. Und dann macht er halt den idealen Trainingsplan nur, er kann sie nur machen mit den Informationen, die er hat. Und darum auch meine Empfehlung, je mehr Informationen man gibt, umso genauer kann der Plan sein. Aber sobald ich anfange, natürlich auch private Dinge zu erzählen, braucht es auch da wieder das Vertrauen.
Ja, total. Wir haben in der ersten Episode mit dem Toni schon viel über die mentale Seite des Sports gesprochen. Und das, was du gerade erzählt hast, geht ja in die Richtung, es passt mit der Family nicht mehr oder keine Ahnung was. Das ist ja mentaler Stress und mentaler Stress, wie du sagst, ist nicht nur für dich als Person schlecht, sondern auch für dein Training schlecht. Wie gehst du damit um mit deinen Athleten? Habt ihr auch sowas wie Mentaltraining oder wie funktioniert das bei euch?
Mhm. Also wir haben die Möglichkeit jetzt hier bei Bohans Kohl zum Beispiel, dass die Sportler mit einem, ich sag jetzt mal, Sportpsychologen zusammenarbeiten können. Also es ist keine Verpflichtung, sondern man kann das nutzen. Wir finden das auch eine, also das ist ja nicht wie früher, dass man sagt, okay, der braucht einen Psychologen, oh, bei dem passt was nicht, sondern eher so als, hey, der macht noch zusätzlich was, der trainiert auch den Kopf, weil wir trainieren halt immer den Körper, aber wir wissen, der Kopf ist sehr wichtig, aber wir tun halt sehr wenig dafür. Und von dem her begrüßen wir das, wenn jemand das macht. Und auch mit den Athleten, die ich jetzt, also mit den Triathleten, die ich da betreue, da gibt es einige, die nehmen das in Anspruch. Die haben halt ihren Sportpsychologen oder Mentalcoach, wie auch immer man es nennt dann. Also es sind unterschiedliche Dinge, aber die halt nochmal eine Person haben, neben dem Trainer. Und ich glaube, das ist auch für einige Athleten sehr wichtig, weil man muss immer sehen, es kann auch der Trainer und die Trainerin machen. Also ich habe auch Athleten, die machen das nicht und da glaube ich, da bin ich halt sehr, sehr nah dran und die haben sich für sich halt in das irgendwo in eine gewisse Schublade gelegt. Es gibt nämlich auch Athleten, die denken, okay, das ist halt der Trainer und ich vertraue dem zwar, aber wenn ich dem jetzt noch was anderes aus meinem Privatleben erzähle und irgendwas, das ist trotzdem mein Trainer, dem will ich das vielleicht gar nicht erzählen. Vor allem nicht hier in dem Setup im Team, weil das sind ja Teamtrainer und auch wenn die Trainer natürlich schon irgendwo auf der Seite der Athleten sind, kann ja doch mal eine Information sein, die der Trainer im Hinterkopf hat und vielleicht irgendwann auch mal gegen den Athleten verwenden kann. Das könnte sein, das passiert nicht, aber es könnte ja sein. Das heißt, da ist schon gut, wenn, oder da fühlen sich die Athleten dann schon wohler, wenn sie nochmal eine andere Person haben, mit denen sie diese privaten Dinge besprechen können. Das ist ähnlich, wenn du zum Arzt gehst. Da gibt's dann auch ein Arztgeheimnis und da darf der Arzt dann auch nicht sagen, was da besprochen wurde. Und da, also das ist das eine und dann eben auch, wie gehe ich mit Drucksituationen um? Was mache ich nach Niederlagen? Wie gehe ich insgesamt mit Rückschlägen um? Da kann man natürlich auch gewisse Techniken lernen, trainieren. So wie man eben auch den Körper trainiert, kann man da auch Skills trainieren und da gibt es eben die Experten dafür, die dir da helfen können. Und von dem her sehe ich das als positiv. Ich finde es immer schön, wenn es so einen Loop gibt, wenn man dann sagt, okay, der Sportpsychologe gibt zumindest ein bisschen Feedback an den Trainer oder die Trainerin. Nicht alles, er gibt natürlich nicht alles preis, weil es gibt eine Schweigepflicht, aber er gibt so eine Richtung und gibt so ein paar Hinweise, in welche Richtung man vielleicht arbeiten sollte. Weil das hilft ja. Am Ende haben wir alle dasselbe Ziel. Wir wollen, dass der Athlet besser wird. Besserer Sportler, bei den jungen Athleten ein besserer Mensch, Persönlichkeitsentwicklung. Und wir verfolgen ja alle dieses Ziel. Das heißt, der Athlet muss im Prinzip auch vertrauen, dass alle, die da mitarbeiten, dasselbe Ziel verfolgen. Auch wenn es sich für ihn vielleicht komisch anfühlt. So das Banale, wir wollen eigentlich jeden Tag das Gewicht der Fahrer. Wir wollen aber nicht das Gewicht, um sie in die Pfanne zu hauen, dass sie zu schwer sind, sondern eher, um zu gucken, wie reagieren sie auf das Training, wie funktioniert die Nutrition-Strategie, etc. etc. Das ist halt wie die Herzfrequenz auch ein Wert. Aber du kannst es natürlich auch als Sportler so aufnehmen, oh, das ist eine Kontrolle, die vertrauen mir nicht. Also das ist alles sehr nah beieinander. Und da kommt es ja wieder, was wir hatten vorher. Diese menschliche Interaktion ist so wichtig, das Vertrauen ist so wichtig. Haben wir jetzt noch gar nicht von irgendwelchen Trainings oder sowas geredet, sondern einfach nur, wie viel Vertrauen herrscht da, was gebe ich an Informationen preis. Mhm.
Sehr interessant. In dem Fall würde ich jetzt ein bisschen mehr auf die technische Seite, aufs Training eingehen. Wie soll ich trainieren? Nein, ich bin jetzt Hobby-Radsportler. Der Ötztaler ist in 5 Monaten, am 1. September. Im Winter schon leicht angefangen, jetzt geht's langsam raus auf die Straße oder schon seit einem Monat. Angenommen, wir haben jetzt keine Leistungsdiagnostik gemacht, wie du zwar geraten hättest, aber haben wir nicht gemacht. Und ich habe keinen Trainer. Was mache ich jetzt?
Na, erst muss ich ja mal gucken, was ist das Ziel, also Ötztaler Radmarathon. Was erwartet mich da? Also, sprich, da gibt es halt vier lange Berge. Ich habe eine gewisse Stundenanzahl, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, 10 Stunden bin ich halt unterwegs. Ist die Frage, will ich das so schnell wie möglich machen oder will ich das einfach nur schaffen? Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil einfach nur schaffen ist natürlich deutlich einfacher, wie zu sagen, ich will da auf Leistung fahren. Weil wenn ich auf Leistung fahren will, dann muss ich wirklich schauen, dass ich meine Zeit, die ich zur Verfügung habe, optimal nutze. Wenn ich jetzt einfach nur durchkommen will, dann habe ich da relativ, dann habe ich da Luft. Dann geht es darum, einfach die Belastungen zu trainieren. Und wenn ich sage, Belastungen zu trainieren, was man bei so einem Ötztaler nicht unterschätzen darf oder prinzipiell, wenn man viel Berge fährt, sehen wir auch bei den Profis teilweise. Ich meine jetzt, wenn wir zum Beispiel ins Ötztal fahren, das ist ja unsere Haupttrainingsdestination, unser Partner für die Trainingslager, fahren wir natürlich auch sehr viele Berge. Und je nachdem, wann man die fährt, merkt man dann schon, wie gut auch der Core, also die Rumpfstabilität ist, wenn diese langen Anstiege, das kann auch schon mal in den Rücken gehen. Wie gesagt, die Profis fangen ja schon im November an, bei denen ist es kein Problem. Aber wenn ich jetzt so einen Hobbysportler nehme und der macht dann mal ein Trainingslager vielleicht im Ötztal und der fängt dann an, die langen Berge hochzufahren, das Timmelsjoch hochzufahren, dann merkt dann ganz schnell, oh, irgendwie, ja, Beine geht vielleicht noch, aber der Rücken und die ganze Zeit in dieser Position. Also auf solche Dinge muss man halt einfach vorbereitet sein. Dass man wirklich guckt, was ist das Anforderungsprofil, so wird man es jetzt in der Sportwissenschaft nennen. Und dann muss ich natürlich gucken, wann ist dieses Event und dann zurückrechnen. Du hast gesagt, okay, du hast jetzt im Winter angefangen, dann geht es erstmal darum, Trainingshistorie. Wie viel hast du denn bis jetzt trainiert? Fängst du bei null an oder hast du jetzt schon einen Schnitt, wo du, keine Ahnung, schon jede Woche 5 bis 6 Stunden trainiert hast? Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Was hast du im Winter gemacht? Wie viel Trainingsumfang hast du so realisiert?
Ich war viel auf Zwift unterwegs. Also ich würde sagen, in der Woche im Winter, ja, 4-5 Stunden ungefähr. Also ich bin schon die Jahre davor, so 3-4 Jahre davor, immer Radl gefahren. Also ich habe jetzt nicht heuer ein Radl gehabt und fange jetzt an Radl fahren. So war es nicht. Ich bin auch, würde ich sagen, aber eine Grundfitness, ich bin ja schon mal einen Marathon gelaufen, also es ist eine Grundfitness da. Und ja, 4-5 Stunden im Winter Zwift und jetzt würde ich sagen, ja, 6-7 Stunden die Woche trainiere jetzt.
Also Radfahren?
Radfahren, ja, draußen auf der Straße.
Okay, machst du noch irgendwie athletikmäßig was? Also dass du Bauch, Rücken, Krafttraining irgendwie?
Wenig, ich mache manchmal so zu Hause halt einfach mit dem eigenen Körper Workouts, aber wenig, muss ich sagen, ja.
Okay. Naja, wenn man jetzt diese Zahl nimmt, dann sagt man, okay, das ist eine Belastung, 6-7 Stunden, die bist du gewohnt. Dann würde man jetzt mehrere Zeitpunkte im Jahr aussuchen, 2, im tollsten Fall 3, aber sagen wir mal 2, wo man guckt, wo macht man mal so einen Block? Also wo man einfach deutlich mehr trainiert. Also sprich, beim Profi heißt es Trainingslager. Beim Hobbyfahrer kann das auch ein Trainingslager sein, dass man sagt, hey, man fährt mal in Urlaub und ist mal auf Mallorca. Und da würde ich halt empfehlen, 2-mal irgendwo 14 Tage, wenn man das machen kann, oder zumindest 10 Tage wirklich, wo man die Belastung deutlich höher hat, als man die sonst hat. Also wenn man im Schnitt, sage ich mal, 7 Stunden trainiert, dann ist es so im Trainingslager schon so, dass du dann einen Wochenschnitt hast, wo du, das geht halt nur beim Radfahren, bitte nicht auf andere Sportarten übertragen, aber da kannst du dann schon pro Woche eher Richtung, ich sag mal, 15, 18 Stunden pro Woche trainieren, also fast nicht ganz das Dreifache, aber bis zum Dreifachen fast, wo du dann versuchst, einfach dich an diese über die Akkumulation der Belastung, also dadurch, dass du dann, man würde dann raten, vielleicht in Dreierblöcken zu trainieren, also 3 Tage Training, 1 Tag Pause oder 1 Tag, wo man nur eine halbe Stunde rollt, aber über diese Akkumulation der Belastung, die ich auch die eine gewisse Ermüdungsresistenz halt auch aufbaust, weil das wird beim Ötztaler eben auch entscheidend sein. Und natürlich ist ganz klar auch bekannt, in diesen Blockphasen, es gibt ja ein Blocktraining, da machst du auch nochmal Sprünge in der Leistung. Also da wird auch deine aerobe Leistungsfähigkeit auf jeden Fall einen Sprung machen. Also das wäre so das Erste, wo ich sagen würde, okay, mal gucken, wann im Jahr wären 2 bis 3 Zeitpunkte, wo du mal so Blöcke machen könntest. dann würde ich natürlich schauen, wir haben jetzt keine Leistungsdiagnostik von deinem, dem, was du erzählst. Du bist schon Marathon gelaufen und sowas. Bist du vielleicht eher trotzdem der Ausdauertyp? Ich weiß jetzt nicht, wie gut du im anaeroben Bereich bist. Also man guckt immer, wenn man so metabolisch auf den Sportler drauf guckt, wie gut ist das aerobe System, wie gut ist das anaerobe System. Jetzt für einen Ötztaler brauchen wir nicht unbedingt ein super anaerobes System, aber ein sehr, sehr gutes aerobes System. Wieso ist das wichtig? Naja, das ist dann wichtig, wenn es darum geht, was soll ich denn jetzt als erstes trainieren? Also muss ich schon relativ früh eher daran arbeiten, dass ein Sportler ökonomisiert wird, also dass er im Prinzip die Sauerstoffaufnahme, die er jetzt hat, dass er die auch optimal nutzt? Oder muss ich erstmal versuchen, dass seine Sauerstoffaufnahme hochgeht, also erstmal den Motor aufbohren und den dann effektiv gestalten? Wenn man jetzt am Anfang vom Jahr ist, wenn ich keine Diagnostik hätte, würde ich das immer erstmal machen, sagen, okay, du hast jetzt über den Winter erstmal gut trainiert, eine gewisse Basis gelegt. Ich sage immer, eine gewisse Resilienz aufgebaut, also dass der Körper ist bereit, um jetzt mehr Training oder anderes Training zu verkraften. Weil Bänder, Sehnen, Muskulatur müssen ja auch auf härteres Training oder mehr an Training vorbereitet werden. Und dann bin ich ein Freund davon, jetzt in so einer Situation zu sagen, okay, lass uns erstmal im ersten Schritt polarisiert trainieren. Also sagen, okay, auf der einen Seite unter der Woche hast du vielleicht zwei VO2 Max-Einheiten, wo du deine Sauerstoffaufnahme trainierst. Dann hast du vielleicht noch als dritte Einheit unter der Woche eine ruhige Einheit. Und dann am Wochenende machst du halt eher deine längeren Ausfahrten, wo dann vielleicht bei einer dieser längeren Ausfahrten ein Tempowechsel drin ist. Also einfach so ein bisschen, wo du ein bisschen Fahrtspiel hast, also dass du jetzt nicht nur ruhig durch die Gegend fährst, sondern einen Intensitätswechsel hast. Und so ein Block, das heißt, du hast einmal die VO2 Max und einmal das aerobe Ausdauertraining. Im Zweifel würde ich das aerobe Ausdauertraining dann immer lockerer gestalten, dass du eigentlich fast wirklich so ein polarisiertes Training hast mit VO2 Max und aerobe Ausdauer. Und das würde ich dann ungefähr 6 bis 8 Wochen machen. Und dann würde ich anfangen, dann sind wir ja auch schon jetzt weiter fortgeschritten im Jahr, zu sagen, okay, und jetzt versuchen wir den Motor halt ökonomischer zu machen. Und das heißt eben jetzt, dass man anfängt, zum Beispiel Zone 2 Training anzubauen. Also dann sind die ich würde es immer so machen, bei kurzen Einheiten baust du dann die Intensitäten ein, die langen Einheiten machst du einfach erstmal locker. Das ist erst ganz zum Schluss, wo man anfangen würde zu sagen, okay, weil das ist ja dann auch die Realität, du musst dann irgendwie nach 6 oder 7 Stunden immer noch mal einen Berg hochfahren und den Berg locker hochfahren ist halt schwer, wenn es halt steil ist. Das heißt, das würde man natürlich dann schon auch irgendwann im Training einbauen. Und ich habe ja vorher von diesen Blöcken geredet. Ich würde jedem empfehlen, der so einen Radmarathon fährt mit vielen Höhenmetern, dieses letzte Camp in den Bergen zu machen. Weil vor allem, wenn jemand jetzt irgendwo in Hamburg oder so lebt, obwohl es halt wirklich flach ist, man kann sich auf die Berge vorbereiten, aber diese langen Berge, das ist einfach eine andere Biomechanik. Man muss einfach das trainieren, dass der Bewegungsapparat das mitmacht. Sonst kann es sein, man ist super fit, aber man hat einfach Rückenschmerzen. Also, und das ist sehr nervig. Also, ich habe das auch schon gehabt, wo ich auch praktisch mal einen Startplatz gewonnen habe beim Ötztaler und eine Wette verloren, dadurch einen Startplatz gewonnen und nicht vorbereitet den gefahren bin. Die Ausdauer war nicht das Problem, aber einfach du hast einfach Rückenschmerzen. Und das macht, dann macht es auch, egal was du machst, keinen Spaß mehr.
Ja, total.
Das ist ja das eine, ob es keinen Spaß mehr macht, weil du einfach vom Puls am Limit bist oder ob du einfach nicht treten kannst. Weil, so wie beim Marathon, das kennst du vielleicht selber, wenn du einfach die Muskulatur so schmerzt, du hast Puls 130, aber du
es geht nicht mehr.
Genau, ja. Es geht nicht mehr. Also das ist halt sehr ärgerlich und das kann man halt vermeiden, wenn man das vorbereitet. Das heißt, dieses letzte Camp entweder im Ötztal machen oder eben, ja, je nachdem, wo man wohnt, halt, wo es halt bergig ist, wo man gezwungen ist, lange Anstiege zu fahren. Mhm. Lange Anstiege passieren halt sehr oft automatisch in Zone 2 bis hin zur Richtung Schwelle, je nachdem, wie intensiv man fahren kann. Aber da tut man sich sehr leicht, Zone 2 Training zum Beispiel zu machen. Also das Prinzip, so würde ich das halt aufbauen. Und dann würde ich aber auch noch schauen, ich habe jetzt den Ötztaler Radmarathon, gibt es dann vielleicht irgendein kleineres Event, was kürzeres, wo ich mal fahren kann, um mein Setup mal zu testen, mein Fahrrad zu testen, meine Nutrition zu testen. Also einfach diese Dinge, die ich nachher bei so einem langen Event ja brauche, dass ich zumindest 1 bis 2 kleine Test-Events habe. Und wenn es auch ist, dieses in der Früh aufstehen, an den Start stellen, also einfach diese ganzen Mechanismen. Vielleicht ist auch schlechtes Wetter beim Ötztaler. Das ist ja, kann ja auch passieren, dass man auf sowas mal vorbereitet ist. Und das geht, das kannst du auch nur bedingt trainieren. Da ist am besten wirklich, man meldet sich nochmal bei ein, zwei kleineren Marathons an oder kürzeren, ich sage jetzt nicht kleineren, sondern kürzeren und versucht es mal, auch in diesem Pulk zu fahren. Vielleicht, du hast es vielleicht schon gemacht, aber viele haben das noch nie gemacht und dann geht es ja los in Sölden und dann rollen die runter mit 60, 70 im großen Pulk. Wenn du da noch nie gefahren bist, dann kann sein, der Marathon ist schon zu Ende, du bist nicht mal abgebogen. Also, ja. also auch diese Dinge, dass man einfach wirklich sich aufschreibt, was braucht es denn, um da jetzt fit an der Startlinie zu sein und dann wirklich diesen Wettkampf so zerlegt. Und wie gesagt, polarisiert trainieren, dann anfangen zu ökonomisieren. Kraftausdauertraining würde ich, weil ich jetzt nicht in den Bergen wohne, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Kraftausdauertraining oder ich nenne das Ausdauerkraft, dass man einfach sagt, man arbeitet mit einem höheren Drehmoment, also Trittfrequenz 50, 60 Umdrehungen. Einfach mal Intervalllänge 8 bis 15 Minuten, was man halt langsam aufbaut, 3 bis 4 Mal. Intensität ist dann irgendwo knapp unter der Schwelle, dass man solche Sachen macht, um die Muskulatur einfach auf diese Belastung auch vorzubereiten. Da findet man auch im Internet x beliebige Programme, also das ist gar kein Problem mehr. Also ich glaube, wenn man das wirklich so wie ein Projekt aufbaut und guckt, was braucht es und dann die Recherche macht, weil wie viel finde ich jetzt die Bausteine, dann tut man sich viel leichter, wie wenn man einfach mal wild drauf lossucht, welches Training passt jetzt für mich. Sondern einfach mal guckt, okay, was brauchst du denn, um diesen Ötztaler zu fahren? Wie schnell sind denn die Gefahren? Wie lang ist man unterwegs? Etc., etc. Und vielleicht noch als letztes, ich würde mir halt, wenn ich keine Diagnostik mache, dann würde ich mir halt irgendwas überlegen, wo ich, wenn ich auf Leistung fahren will, Leistungsfortschritte dokumentieren kann. Das kann jetzt ein 20-Minuten-Test, ein 10-Minuten-Test, das kann ein Anstieg sein in dem Hausberg, wo man sagt, da fahre ich mal hoch, dass man das zumindest zweimal gemacht hat und auch sieht, werde ich denn auch eigentlich besser mit dem, was ich da tue? Oder muss ich nochmal ändern? Weil das ist auch absolut okay, das passiert auch den besten Trainern, dass man merkt, boah, also ich habe mir da was überlegt, aber es funktioniert nicht. Dass man wirklich dann auch da Anpassungen macht. Und ich habe vorher gesagt, im Trainingslager machen wir vielleicht 3-1. Ich glaube, im Hobbybereich ist das auch absolut zu empfehlen, dass man sagt, man hat 3 Wochen, wo man halt, du hast jetzt irgendwie 7 Stunden gesagt, dass man vielleicht das so aufbaut, 6, 8, 10, dann hat man eine Woche, wo man ein bisschen weniger macht. Wobei das alles Umfänge sind, wenn du sportlich bist, kannst du, wenn du jetzt 7 Stunden trainierst, dann kannst eigentlich jede Woche 7 Stunden trainieren. Also machst da nichts kaputt, weil viele sagen, ja, ich brauche ja irgendwann mal Ruhe. Wenn du dich danach fühlst, absolut okay. Aber ansonsten brauchst du bei 7 Stunden Training eigentlich jetzt keine Ruhewoche, so wie der Profi, der 30 Stunden trainiert und dann in der Ruhewoche vielleicht 15 Stunden macht. Also, weil das verwechseln manchmal die Hobbys, sagen, ja, aber die Profis machen ja auch Ruhewochen. Ja, ja, aber das ist dann ein ganz anderes Verhältnis. Außer du fühlst dich danach. Auch mal einen Tag, wo du sagst, hey, ich glaube, ich muss jetzt mal 2, 3 Tage locker machen. Oder auch ganz wichtig, ich stehe in der Früh auf, ich merke, mir geht es irgendwie nicht so gut. Vielleicht hat man noch irgendwelche Tools, wo man Ruhepuls etc. misst. Man merkt, Ruhepuls ist halt erhöht. Und wenn man dann noch nicht ganz sicher ist, man steigt aufs Fahrrad, die ersten 20 Minuten, der Puls ist deutlich höher als sonst, dann soll man einfach aufhören und einfach mal abwarten, was passiert. Vielleicht wird man krank, vielleicht ist es auch einfach nur schlecht geschlafen und dann das Training einfach verschieben auf den nächsten Tag. Also immer auch versuchen, auf der sicheren Seite zu sein. Also lieber verliere ich dann oder ich trainiere einen Tag nicht, anstatt dann eine Woche zu verlieren weil, oder zwei, weil ich mir einen Infekt hole. Das wäre auch noch ganz wichtig.
Mhm. Du hast schon angesprochen, man soll sich immer ein bisschen messen. Jetzt habe ich vor 2 Wochen das erste Mal einen FTP-Test gemacht. Mhm. Das ist also, ich hätte fast gekotzt, wo ich
fertig 20 war. Minuten oder was für ein FTP hast? Oder ja. mehrere Intervalle?
Nein, ich habe mal auf Zwift gemacht. Aha. Und da gibt es dir den zuerst 5 Minuten Vollgas, dann 10 Minuten locker und dann 20 Minuten Vollgas. Das war sehr, sehr hart. Also vor allem, wenn man ihn zum ersten Mal macht, dann ist das unglaublich hart. Und ich habe mir überlegt, okay, den mache ich jetzt nochmal, keine Ahnung, in 2 Monaten nochmal und dann vielleicht Ende August nochmal vor dem Ötztaler, auch dass ich sehe, wie die Steigerung ist. Mhm. Ist das ein guter...
Genau, auf jeden Fall. Das ist eine Möglichkeit. Ich meine, bei diesem Verfahren mal einmal die 5 Minuten, da versucht man die VO2 Max im Prinzip zu ermitteln. Das ist so eine typische Dauer, wo man, da gibt es dann Berechnungen dahinter, wie man auf eine VO2 Max kommt und dann einmal die 20 Minuten, wo man versucht, die Dauerleistung abzubilden. Von dem her, das sind 2 Parameter, die interessant sind, um eben auch die Leistungsentwicklung zu dokumentieren und auch als Motivation. Ich würde halt beim 20-Minuten-Test ist immer so, genau wie du das beschilderst, das kostet mental schon sehr viel. Und ich würde es auch nicht zu oft machen, weil ich sag meinen Sportlern immer, wie du ans Limit gehst oder wenn du alles aus dir rausholst, das ist eigentlich am Wettkampftag, wo das passieren sollte. Das muss nicht auf dem Ergometer-Test sein. Und es gibt einige, die machen das und die können das und für andere ist das einfach ein Riesen-Act. Und wenn das so ist, dann bin ich da auch bei Profis extrem vorsichtig damit und schaue dann eher, dass wir draußen irgendwas haben. Weil draußen fällt es eh immer alles leichter. Also wenn man sagt, man fährt draußen einen Berg hoch, darum habe ich das vorher gesagt, so ein Hausberg, der 20 Minuten oder 10 Minuten ist, dann hat man auch eine Referenz. Klar, hast du mehr Einflussfaktoren, hast den Gegenwind, wegen Verkehr etc. muss man gucken, aber oder wegen Regen, wegen Wetter. Aber sagen wir so, die mentale Energie, die du halt so hast in so einem Jahr, ist vielleicht vergleichbar mit so einer Dose und übers Jahr wird das immer ein bisschen weniger. Und so ein Test kann schon sehr viel kosten und es ist auch ganz schwer, da unterm Jahr wieder was aufzufüllen. Und darum wäre ich ja sehr vorsichtig mit dieser Energie, dass ich die so einsetze, wie sie für mich passt. Und wie gesagt, jetzt gibt es kein Patentrezept, weil für den einen ist dieser 20-Minuten-Test, ja klar, finde ich super, motiviert sogar, das zu machen. Und für die anderen ist es eher so, oh, bitte nicht.
Eine Qual.
Ja, eine Qual, ja.
Ja. Man liest immer im Internet, es ist wichtiger, du fährst mal, keine Ahnung, einfach nur eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde, also wie du machst schon mal eine komplette Woche Pause. Kannst du das 100% unterschreiben?
Ja, also es gibt da verschiedene Theorien. Also es gibt es gibt so ein bisschen diese Theorie von den Weekend Warrior, wo man sagt, man trainiert praktisch Montag bis Freitag gar nicht und nur am Wochenende. Und nehmen wir an, du trainierst jetzt 8 Stunden die Woche. Man würde sagen, okay, du trainierst 2x4 Stunden. Und das hätte denselben Effekt, wie wenn du diese 8 Stunden verteilst über die Woche. Da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, das ist tatsächlich ähnlich. Aber Studien gehen natürlich auch nur einen gewissen Zeitraum. Auf lange Sicht, und was man im Ausdauersport sagt, ist halt, und auch für die Gesundheit, ist auf jeden Fall besser, immer wieder den Reiz zu geben. Also Kontinuität drin zu haben. Dass du immer wieder den Stoffwechsel aktivierst, immer wieder. Also das ist halt, wie gesagt, für den Gesundheitsaspekt halt sehr gut, für den Zuckerstoffwechsel, für dein Herz-Kreislauf-System, wenn du wirklich jeden zweiten Tag oder je nachdem, wie Training du hast, fast jeden Tag was machst, eine gewisse Kontinuität drin hast und du so halt Stück für Stück besser wirst, anstatt jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt 2 Wochen nichts und jetzt aber 2 Wochen haue ich richtig rein und bist dann wieder in der Balance für den Monat. Da ist das Risiko der Überlastung einfach größer und es gibt welche, da funktioniert das. Das kann man auch ein bisschen physiologisch erklären. Es gibt so eine Funktionsreserve, wenn die halt sehr groß ist bei dir, dann kannst du das halt, ich sage jetzt mal, abpuffern. Wenn die aber recht klein ist, dann ist einfach der Stimulus, den du in diesem kurzen Zeitraum gibst, zu hoch für die Zeit. Also man muss sich das so vorstellen, jeder hat halt, ich sage jetzt mal, pro Tag oder pro Woche eine gewisse Kapazität, die er nutzen kann, damit Training auch zu einem aufbauenden Effekt führt. Und wie groß diese Kapazität ist, unterscheidet sich halt je nach Leistungslevel, je nach genetischer Voraussetzung. Und wenn natürlich jetzt derjenige mit der großen Kapazität, wenn der jetzt eine Woche nichts macht und dann einfach mal eine Woche Vollgas gibt, der hat genügend Luft, der kann das verkraften. Also der wird das meiste von diesem Training noch nutzen können, um Vorteil zu haben. Der andere, mit einer kleinen Funktionskapazität, bei dem wird das nicht so sein. Der wird dann nach der Hälfte dieses Trainings, weil er nicht die entsprechenden Pausen dazwischen kriegt, weil in der Pause fühlt sich das dann wieder und der kriegt nicht die Pause, dann ist das einfach ein Overreaching. Also der macht einfach zu viel. Das heißt, der macht Training, was dann eher wieder einen katabolen Effekt hat. Also es bringt ihm in dem Moment nichts. Und deshalb sagt man, wenn man jetzt die große Masse anschaut, eher kontinuierlich, immer wieder, öfters, auch zum Beispiel eine halbe Stunde in der Früh, eine halbe Stunde am Abend, ist auch teilweise effektiver, wenn man halt den Stoffwechsel 2x anregt, wie jetzt eine Stunde am Stück.
Dann jetzt ist bei mir, also in meinem spezifischen Fall, ist beruflich so, ich bin sehr viel unterwegs und jetzt hat beispielsweise vor einem Monat ungefähr, war ich 2 Wochen lang auf einem Shooting und habe einfach in die 2 Wochen, waren es jeden Tag 12, 13 Stunden Tage und ich habe keine Zeit gehabt, weder das Radl mitzunehmen, noch habe ich eine Möglichkeit gehabt, da irgendwie zu trainieren, weil wenn man um 7 aufsteht zum Arbeiten und um 10 heimkommt, dann will ich dann auch nicht mehr aufs Radl sitzen. Wie kann ich das irgendwie, ist das sehr schlimm? Also für mein Training wirft mich das wirklich zurück, weil nachdem ich nach den zwei Wochen zurück als Radl gesessen bin, ich hab's gemerkt, dass ich zwei Wochen nicht Radl gefahren bin.
Da gibt's einige Punkte. Also das erste ist natürlich, was hast du dir vorher aufgebaut? Also wie viel Leistung oder wie viel Training hast du vorher schon gemacht? Und man kann jetzt viele Parameter nehmen, aber wenn man jetzt einen VO2 Max nimmt, die wird jetzt innerhalb von zwei Wochen nicht gleich rapide in den Keller sinken, sondern die geht sie halt langsam runter. Es ist eine genetische Frage tatsächlich, das sehen wir auch bei den Profis. Es gibt welche, die können machen Pausen, trainieren zwei Wochen und sind relativ schnell wieder auf einem extrem hohen Niveau. Es gibt Profis, die fallen gar nicht so weit ab. Also auch der Profi, der wieder schnell auf einem hohen Niveau ist, ist nicht unbedingt der Profi, bei dem es nur langsam wieder runtergeht. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt da anscheinend genetische Unterschiede. Und dann ist es so, es ist normal, dass das natürlich nicht gleich so gut rollt. Das hängt von der Vorarbeit ab. Und die Frage, wo man halt sich stellen kann, ist, was wäre die Alternative auch gewesen? Also ich weiß nur aus der Erfahrung, weil unsere Tage im Sport schauen ja ähnlich aus. Wie löse ich das? Also ich versuche das immer so zu lösen. Ich gehe halt in der Früh, also stehe tatsächlich dann eine Stunde früher auf, gehe dann laufen. Ich sage jetzt mal halbe Stunde, 40 Minuten. Ich weiß aber auch, für andere ist das extrem kritisch. Wenn die das machen, dann werden sie einfach krank, weil sie kriegen nicht genügend Schlaf etc. Und dann gewinnst du auch nichts. Also lieber ist, machst zwei Wochen nichts, aber bleibst gesund, als du machst dann eine Woche was und wirst dann krank und dann verlierst du auch wieder zwei Wochen. Da muss man einfach ein bisschen für sich gucken, was tut einem auch gut. Also ich weiß genau, ich mache jetzt keine Wettkämpfe, aber nur für mich persönlich weiß ich, wenn ich in der Früh dann laufen gehe, dann geht es mir für den ganzen Tag besser und eben auch wenn wir, keine Ahnung, bei einer Grand Tour sind oder viel unterwegs, dann komme ich da besser durch, als wenn ich nichts mache, obwohl ich weniger Schlaf bekomme. Also wenn ich jetzt die Schlafstunden nehme, die sind weniger. Trotzdem probiert man das aus und sieht, okay, ich stehe halt früher auf, dann wird es halt eine Routine und diese halbe Stunde, 40 Minuten bringt mir so viel, dass ich dann auf eine Stunde Schlaf verzichte. Und in Summe werde ich halt dann eben nicht krank, sondern ich bin zufriedener, bin glücklicher, der Tag beginnt besser. Aber das ist kein Modell, was man jetzt immer übertragen kann. Man kann es nur mal probieren. Dass man einfach mal sagt, okay, man probiert es mal aus. Auch bitte dann nicht gleich aufhören, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert oder beim ersten Mal sagt, boah, das geht gar nicht. Man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Aber das wäre jetzt so eine Sache, da kann man das natürlich massiv auffangen. Also in dem Moment, wo man auch nur eine halbe Stunde was macht, ist das schon ein massiver Unterschied. Da gibt es ja so Studien, wo sich Menschen ins Bett legen zwei Wochen und man sieht, wie krass dann der Abbau ist. Also Muskulatur baut, aber etc. Ich meine, du lagst nicht im Bett, du hast gearbeitet. Da wird alles durchblutet und so, aber trotzdem, alleine wenn du nur kurzen Reiz gibst, und das können auch nur 20 Minuten sein, kann auch sein, du machst jetzt sogar, was jetzt auch einige machen, du machst 20 Minuten, hast halt so ein 4x4-Minuten-Programm mit etwas höherer Intensität, hast du recht viel gemacht innerhalb von 20 Minuten und der Reiz reicht auf jeden Fall, um die Form zu halten. Also man kann Form aufzubauen kostet recht viel, Form zu halten kostet deutlich weniger.
Ich verstehe, ja.
Genau, also das wäre dann so der Ansatz. Aber dass nach zwei Wochen sich das so anfühlt, ist normal. Normalerweise geht es dann recht schnell, kommst du wieder rein, aber
Das habe ich auch gefühlt. Also es war natürlich die ersten zwei Mal am Radl, dann ja, habe ich es gemerkt. Aber es hat sich dann wieder normal angefühlt.
Genau, ja.
Also ein Thema würde ich noch schnell ansprechen, das Thema Erholung. Weil es ist ja, Training ist wichtig, Erholung noch wichtiger. Was sagst du dazu? Wie sollte man sich am besten, ich als Hobbysportler, der viel arbeitet, dann noch Radl fahren geht, wie kann ich am besten meine Erholung optimieren, dass ich dann im Wettkampf Besseres leisten kann?
Mhm. Vielleicht fangen wir da an, wie machen das die Profis? Und weil da kann man erstmal sehen, was ist eigentlich der Unterschied? Wieso kann der Profi 30 Stunden trainieren oder 25 Stunden trainieren und vielleicht der Hobbysportler nicht. Wenn ich jetzt einen Profi nehme, vor allem so eine Situation, nehmen wir jetzt mal an, wir sind im Trainingslager, Ötztal, Höhencamp, in einer schönen Gegend, sage ich mal. Das heißt, in dem Moment, wo wir auf dem Rad oder nicht auf dem Rad sitzen, du bist abgeschirmt irgendwo, du bist hast deine Ruhe. Die gehen trainieren 5-6 Stunden, die kriegen Essen, was genau auf sie ausgerichtet ist. Die kriegen Massage. Und neben dem Training, das Einzige, was die Sportler dann noch machen, ist, sich unterhalten, sich ins Bett legen oder raus einen Spaziergang machen, Natur genießen und wirklich runterkommen. Also die haben dann nicht das Problem, dass sie irgendwie noch 8 Stunden in der Arbeit sitzen, noch irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen oder irgendwelche Gespräche führen müssen, Meetings machen, sondern es gibt Training und es gibt dann die Erholung. Und nur dann, wenn das gegeben ist, dann kannst du auch Top-Leistungen entwickeln. Das ist ja vielleicht ein gutes Beispiel, dass man immer sagt, Höhe oder Trainingslager sind für Sportler so wichtig. Eine Sache ist natürlich in der Höhe, die Höhe an sich, aber oft ist es genau dieses Setup, dass du einfach die Ruhe hast. Also hast die Ruhe, du bist voll fokussiert auf das, du versuchst alles noch besser zu machen, du versuchst dein Essen nochmal abzuwiegen, du versuchst in deinen Körper reinzuhören, du arbeitest eng mit deinem Trainer zusammen, etc., etc. Und weil das alles so ist und du dann wirklich nur aufs Training dich konzentrieren kannst, deshalb kannst du dann auch diese Umfänge machen. Diese Umfänge führen dann wieder zu einer höheren Leistungsfähigkeit. Und wenn wir jetzt dann zurückgehen auf den Hobbysportler, sagen, okay, auch für den ist Ruhe oder Erholung natürlich wichtig. Die Frage ist jetzt von was? Wenn du jetzt, was ich vorher gesagt habe, wenn du jetzt 6-7 Stunden trainierst, Rad trainierst und du hast ein gewisses Level, dann brauchst du natürlich davon schon eine Erholung, aber es ist eigentlich nicht davon, wo du die Erholung brauchst, sondern von der gesamten Belastung. Arbeit, Familie, ich sage jetzt nicht von der Familie erholen, aber es gibt ja auch gewisse Pflichten, die man hat, die man da, muss ja deinen Alltag machen, deinen Sport. Und da musst du gucken, dass du eine Balance kriegst, dass du einfach merkst, du hetzt halt nicht ständig irgendwo hinterher. Weil es gibt ja viele Bücher, wo drin steht, wie kannst du dein Training planen, deinen Alltag planen, ja, machst in deinen Terminkalender rein, aber ich gebe jetzt mal ein Beispiel, nehme an, du willst 90 Minuten Rad fahren und du hast halt eine Mittagspause, die, sag ich mal, 100 Minuten vielleicht lang ist oder 1,45 und du planst es genau da rein, ja, dann hast du aber noch nicht geduscht, dann hast du noch nicht gegessen, dann hast du nicht nochmal durchgeatmet, also ist es da vielleicht sinnvoll zu gucken, habe ich da, fahre ich vielleicht 1 Stunde 15 und habe dann aber kurz Luft, kann mich erholen, ruhen, runterkommen, Open-Window-Effekt, sage ich mal, klein halten, kurz was essen und setze mich dann wieder an den Schreibtisch. Also, dass man wirklich da schaut, wo muss ich beim Training reduzieren, wo sind dann auch die richtigen Lücken, um das Training zu machen und wo kann ich einfach verhindern, dass ich in eine Überlastung komme. Und wenn du das schaffst, dann ist es wie bei den Profis, dann hast du wie bei den Profis außergewöhnliche Leistung. Also dann Profis kommen aus diesen Trainingslagern raus, obwohl sie zu Hause auch gut trainieren, aber diese Trainingslager kommen die raus. Ich weiß nicht, wann war das? Vorletztes Jahr, da hat Sportler von uns, Kian Uyttebroeks war mit dem in der Höhe in Sölden und dann ist der Tour die Lavenir gefahren, da ist der Werte gefahren, die ist er noch nie vorher gefahren. Und dann habe ich mal gefragt, ja, was war das denn? Dann hat er gemeint, ja, natürlich das Training, aber einfach der ist dann, stand dann in der Früh bei den Kühen draußen und hat sich mit denen da unterhalten und hatte einfach diese Ruhe, einfach die Erholung ist einfach besser. Du hast im Kopf, bist komplett frei. Und wenn du das im Hobbybereich auch schaffst, deshalb ja auch diese Trainingslager. Sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Das geht nicht nur, diesen mehr an Training zu machen, sondern du machst mehr an Training, aber dafür schneidest du irgendwo was anderes ab. Du kriegst dein Essen im Hotel. Du musst nicht dein Zimmer sauber machen, du kümmerst dich um gar nichts, sondern du konzentrierst. Du kannst, vielleicht ist das so ein guter Satz, du kannst dein Training nur dann hochschrauben, wenn du irgendwo anders runterschraubst. Mhm. Also ansonsten wirst du irgendwann, ich würde fast sagen, kollabieren. Du kannst nicht einfach nur immer draufpacken und denken, alles andere geht halt so weiter. Das wird nicht funktionieren. Also irgendwo musst du dann Abstriche machen. Für den einen ist es halt im privaten Bereich, der geht dann nicht mehr weg, der andere sagt, okay, dann habe ich nur noch 80%. Der nächste sagt, okay, nee, dann trainiere ich doch weniger, aber man muss es für sich das richtige Modell finden.
Sehr interessant. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage, und zwar einen Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie denn beim Ötztaler beachten müssten, in deinem Fall Training. Den Nummer 1 Tipp, der für dich am wichtigsten ist, um den Ötztaler zu schaffen.
Also ich denke, man sollte, wenn man das erste Mal macht, die Anstiege relativ konservativ angehen. Ich würde da empfehlen, dass man sich einen Herzfrequenzgurt anschafft, also schon in der Vorbereitungsphase. Und dass man einfach mal schaut, wenn man jetzt ruhig die Berge hochfährt, locker, was ist denn da so ein Puls? Also wenn ich jetzt eine Diagnostik mache, dann kann man das gesagt bekommen, was ist so der GR1, GR2-Puls oder wie auch immer man es nennt. und dass man an den Anstiegen sich vor allem am Anfang daran hält, weil das Problem oder die Situation beim Ötztaler ist eben, ich habe gesagt, man fährt runter und dann in dieser Masse wird mitgerissen und dann geht's rechts und dann kommt zuerst, also das Kütai, glaube ich, geht's hoch. Und das ist ja dann der erste Schritt. Also da geht dann alles auseinander. Und viele gehen da aber übers Limit, weil sie sind noch in der Euphorie und oh, bei dem bleibe ich jetzt dran. Und dann spätestens am zweiten Berg geht die Energie einfach aus. Also da sind sie gut, zwar gut vorbereitet, aber sie übernehmen sich einfach. Also mein Tipp wäre, sich da gewisse Grenzen zu setzen. Und man kann jetzt Wattgrenzen nehmen, aber das sehe ich eher kritisch. Ich glaube einfach eine Herzfrequenz. Man einfach sagt, okay, ich versuche auf dem Weg in der Vorbereitung herauszufinden, wo ist eine Herzfrequenz, wo ich mal wirklich eine Stunde lang am Stück auf den Berg hochfahren kann, oben nicht komplett kaputt bin, sondern weiterfahren kann. Und das kann ich in diesen Trainingslagern sehr gut austesten. Und dann halte ich mich da dran. Und wenn es mir dann am letzten Anstieg so gut geht, dass ich noch genügend Reserven habe, dann kommen viele gute Dinge zusammen. A, kann ich dann noch sehr viele überholen, weil es kommen einem sehr viele entgegen. B, werde ich sehr viel Spaß haben. Das bleibt mir in Erinnerung, wenn ich auf einmal am letzten Anstieg nochmal richtig was drauf habe. Und ich kann dann auch die Abfahrt zum Schluss noch genießen, wenn hoffentlich das Wetter gut ist. Und komme ins Ziel und sage einfach geiles Event und krabbele nicht auf allen Vieren da. Und vor allem, ich komme ins Ziel auch. Also deshalb sage ich, wenn es das erste Mal ist und man vor allem sowas noch nicht gemacht hat, auch da wieder der Tipp, ich habe ja vorher gesagt, so Vorbereitungswettkämpfe, dass man mal kleine Marathons macht, um mal zu schauen, bei langen Anstiegen, wo ist denn dieser Bereich? Dass man seinen Körper einfach kennenlernt. Und ich glaube, Herzfrequenz, gut, das ist mittlerweile, also das ist recht günstig, das kostet nicht viel Geld und das ist aber immer noch ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt dann. Und dann zweiter Punkt würde ich gerne hinzufügen, weil der ganz wichtig ist, einfach die Ernährung. Dass man einfach sich vorher mit dem Thema Ernährung beschäftigt und einfach schaut, wie viel muss ich denn während so einer Ausfahrt essen, das auch mal ausprobiere. Ich meine, wenn ich jetzt immer stehen bleibe bei allen Stationen und mir Zeit lasse, dann ist das weniger wichtig, wenn ich da dann einfach ja, nach Lust und Laune esse, aber wenn ich jetzt versuche, möglichst effizient das zu machen, muss ich schon mal mich damit beschäftigen, wie viel Kohlenhydrate soll ich dann essen, schaffe ich das denn 80 Gramm pro Stunde, vertrage ich das und das im Training auch testen. Also Berge fahren und die Nutrition testen, weil es ist halt was anderes, ob du jetzt 3 Stunden Rad fährst und dich ernährst oder 10 Stunden, 11 Stunden unter Belastung, da kann es schon sein, dass dein Magen-Darm nicht mitmacht und dann geht dir einfach die Energie aus.
Sehr interessant, Dan. Danke dir. Ich glaube, also ich habe definitiv sehr viel gelernt und ich hoffe die Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke dir und ja, viel Erfolg noch für die restliche Saison.
Vielen Dank dir auch. War ein sehr nettes Gespräch, habe mich gefreut und vor allem, wenn du was mitgenommen hast.
Definitiv.
Ich werde es gespannt verfolgen.
Hoffentlich dann im Ziel, ja.
Genau und viel Erfolg und ja auch für die Zuhörer. Ganz viel Erfolg bei dem, was sie machen und wie gesagt, den Erfolg nicht immer nur messen an der Größe der Ereignisse, sondern wirklich auch, dass man diesen Prozess genießt, das Training genießt, draußen zu sein. Klar, wenn das Wetter nicht gut ist, auch mal Swift zu fahren oder da in der Community zu fahren, bin ich absolut auch kein Gegner davon, sondern finde, das ist eine gute, also gutes Komplementär, beides zu haben. Und ja, dabei viel Spaß und gesund bleiben.